Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute eine Folge Velo Race, der zweite Versuch, den wir jetzt starten, aufzunehmen. Und ich grüße ganz, ganz herzlich im schönen warmen, hoffentlich auch, und sonnigen München, dem lieben Thomas. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, guten Abend.
Ist es sonnig? Ich habe Bilder gesehen gestern von einem Kind, was in einem Brunnen spielte.
Ja, es passt schon so.
Du bist ja auch eher so ein Warmwettermensch, ne? Also die kannst auch,
Am besten Jan-Ulrich-Wetter.
Ja, also mit dem Nutella-Glas aus der Mikrowelle bei 35 Grad eine Flasche Rotwein im Kopf, das ist dein Traum.
Ja, letzteres vielleicht nicht beim Fahrradfahren, aber das vom Wetter her passt es ja.
Ja, ne, da sind wir uns sehr ähnlich. Mir kann es auch oft genug nicht warm genug sein. Dass das auch negative Konsequenzen fürs Fahrradfahren haben kann, habe ich gestern erlebt, und das wird aber Thema auch im neuen Snack werden. Wir machen den Giro zu. Eigentlich hätten wir das schon viel früher machen müssen sollen können. Nee, können nicht. Was vornehmlich an mir und meinem Urlaub liegt. Ich bin letzte Woche erst zurückgekommen aus dem schönen Belle Italia und musste danach noch machen, die Wäsche waschen und wieder zur Arbeit, und musste nicht so schnell gewesen. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen, es sacken lassen, aber können deswegen ja auch ein paar Sachen vielleicht aus der Distanz besser aufarbeiten. Zum Beispiel die Überschuhe von Nairo Quintana beim Zeitfahren. Das hat schon einiges an Zeit gebraucht, bis ich das verdaut habe, dieses Bild. Wie man solche Überschuhe anziehen kann. Das waren ja eigentlich, waren das schon so, wie nennt man das bei Frauen, so Overknees.
Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war oder ob das vielleicht einfach die falsche Größe ist, die er sich da aus dem Karton gegriffen hat.
Ach, du meinst, er hat sich aus Versehen doch die S genommen anstatt der XXS? Aber ist dir auch aufgefallen, oder? Das sah schon ein bisschen...
Ja.
Also da dachte ich mir, dann kannst du auch Beinlinge anziehen, so durchgehen oder was. Naja, lassen wir jetzt den Giro ein bisschen Revue passieren und gehen mal so im Schnelldurchlauf, sage ich mal, durch die Etappen. Im Grunde genommen hast du mich ja schon mal am Anfang ein bisschen, gemaßregelt ist das falsche Wort, aber du hast immer gesagt zu mir, da ist noch nicht alles entschieden, als ich den Giro schon nach der ersten Woche dem Abgesang gefeiert hatte. Du hast natürlich recht. Wir hatten zuletzt an dem Freitag, bevor ich gefahren bin, die Etappe 12 gehabt. Danach Etappe 13, Reggio Emilia. Nach Tortona, Tortona klingt wie eine, was, eine komische Band. Flachetappe, mit einem, wie zu erwartenden, Sieg eines Sprinters.
Ja. Letzte Chance für die Sprinter vor Mailand eigentlich gewesen, und Fernando Gaviria hat sich da seinen nächsten Etappensieg geholt und hatte da auch nicht so super die Gegenwehr auf der Etappe. Und ich glaube, danach, an dem nächsten Tag, ist auch zum Beispiel André Greipel schon aus dem Giro ausgestiegen.
Ja, da war es dann... war man in den letzten... Ich finde, in den letzten Jahren hat das dieses frühere... Also korrigiere mich, aber... mag mein Gefühl sein, aber hat es zugenommen, dass die Sprinter, also ne, früher ist ein Cipollini ja so gut wie nie angekommen bei Rundfahrten. Ich fand, in den letzten Jahren hat es ein bisschen zugenommen, dass die Sprinter nach Hause gefahren sind, aber jetzt Greipel, also gerade beim Giro ist es ja häufig Usus, dass nach der letzten großen Sprintetappe die Sprinter dann das Weite suchen.
Bedingt dadurch natürlich, dass die letzte Woche immer sehr, sehr schwierig ist, ja. Und da die eigentlich keinen Blumentopf mehr gewinnen können.
Nee, da ist nichts mehr zu holen für die Jungs, und so hat dann Gaviria endgültig sozusagen seinen Stempel als Sprinter dem Giro aufgedrückt. Zu dem Zeitpunkt, um das vielleicht auch nochmal einzusortieren, für die nicht mehr ganz so jetzt drin sind oder drin waren, Dumoulin vor Quintana hatte noch diese knapp 2,5 Minuten, 2,20 an Vorsprung. Mollema auf Platz 3 vor Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali auf Platz 5, und ja, so ging es dann nach der Sprintankunft, die am Freitag war, in das Wochenende. Samstag, Etappe Nummer 14. Und das war diese Etappe, über die wir schon gesprochen hatten. Im Grunde genommen ein topfebenes Ding mit einem sehr langsam ansteigenden und dann zusehends schwerer werdenden Berg am Ende.
Naja, mit einem ganz schweren Finale hinten drin. Mhm. Und ja, in der Abfahrt, ich glaube vom vorletzten Berg war es, ist sogar Nairo Quintana gestürzt.
Moment mal, sprechen wir über, also ich muss mal gerade gucken, 20. Mai, oder? Sprechen wir die gleiche Etappe? Habe ich hier irgendwie einen Fehler? 20. Mai, 14. Etappe, Castellania nach Europa.
Ah ja, okay, nee, stimmt.
Ja, ich wollte schon, endlich habe ich auch mal jemanden erwischt beim Blödsinn erzählen.
Nee, da waren wir eins zu weit.
Ja, wir? Er spricht schon von sich im Pluralis Majestatis. Nee, wir waren zu weit, eure Durchlauf. nee, das war die Etappe mit dem langen Anlauf und dann dem Finale.
Ja, mit diesem Bergsprint nach Santuario di Europa, also zu dieser Wallfahrtskirche von Europa hoch.
Mhm. Das, ist das die ich meine, die es ist? Diese typische, ne, das ist nicht diese, wie heißt sie denn?
Santuario di Gisallo.
Genau, über die habe ich noch in meinem Buch auch letztens gelesen. Welches?
Nein, das ist eine in der Lombardei.
Ja, genau. Die wird
auch immer bei der Lombardei-Rundfahrt befahren.
Ja. Ich hatte gerade nur mit der.
Das ist immer diese Glocke, die man da auch im Fernsehen schlagen sieht.
Mhm. Ah, Entschuldigung, es ist so furchtbar heiß, ich muss viel trinken.
Aber auf dieser Etappe, wie gesagt, maßgeschneidert für den Sieger der Etappe, für Tom Dumoulin, weil ganz flache Anfahrt und dann ja ein Anstieg, der nicht sonderlich steil war, eigentlich so ein Rollerberg, und ja, in dem letzten Anstieg hat es dann Nairo Quintana auch wirklich mit der Brechstange probiert, irgendwie Zeit rauszufahren, aber der Bumerang ist zurückgeschlagen,
ja.
Und Quintana wurde gestellt von Dumoulin, der da einfach ja wie ein Panzer, wie eine Dampfwalze hochgerollt ist und ja kurz vorm Ziel alle wieder einkassiert hat und dann auf diesem letzten Kopfsteinpflaster Stück oben ja noch Zeit sogar rausgefahren hat auf Zakarin, Landa und Quintana.
Und da muss ich sagen, das war so das erste Mal bei mir in meiner Wahrnehmung, dass ich gedacht habe, uiuiui, ne, das kann ja wirklich was werden. Weil ich hatte gerade solche Tage in meiner, wie soll man sagen, in meiner Kopfplanung für Quintana vorgesehen gehabt, als die Tage, wo es zumindest so ein, diese 13 Sekunden, die Dumoulin rausgefahren hat, das waren so Tage, wo ich denke, okay, da kann Quintana vielleicht so häppchenweise mal hier 10, mal da 20, mal dann mit den Zeitbonifikationen.
Ja, aber solche Anstiege oder solche Etappen ohne sonderliche Schwierigkeiten sind ja prädestiniert für Fahrertypen wie Tom Dumoulin oder wie Chris Froome. Also,
ja,
wo du nicht vorher schon 2-3 harte Berge hast, die das Rennen ja sozusagen auf eine andere Ebene hiefen.
Aber ich dachte, ja, genau. Und ich, wenn Quintana es da nicht schafft, mitzuhalten, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig für ihn. So war mein Gedanke. Weißt du, ich dachte mir, okay, an solchen Tagen muss er mindestens mithalten, wenn nicht ein bisschen was rausfahren, um diese 2,20, also.
Ja, aber vielleicht kann man sich dann auch wieder fragen, hätte er sich die Attacke gespart, hätte er vielleicht die Zeit nicht verloren.
Genau. Absolut. Also das, ich meine das mehr so als Grund, wie soll man sagen, also so Grundhaltung nach dem Motto, da kam bei mir Zweifel auf, ob das, was ich mir vorher überlegt hatte, dass Quintana das Ding auf jeden Fall abschießen wird, ohne mit der Wimper zu zucken und mit einem Bein nach den Giro beenden wird. Da kam bei mir so die ersten Zweifel auf und ich dachte dann so, eieiei, da hat der Thomas, vielleicht hättest du doch auf ihn hören sollen. Zakarin auf Platz 2, Landa auf 3, Quintana dann, wie wir eben schon sagten, 4, Pinot 5. Nibali auch wieder da ein bisschen mehr Abstand gehabt, also hat sich da 43 Sekunden abgeholt.
Ja, und letzten Endes muss man sagen, dass an dem Tag für ihn der Giro verloren wurde, weil viel zu viel Zeit an dem Tag verloren. Aber es ist ja gut, einfach von der Charakteristik des Fahrers her auch ein Anstieg, der ihm überhaupt nicht liegt. Also wenn man das gesehen hat, der ist noch für mich ja explodiert, wenige Meter vor dem Ziel, beziehungsweise ich glaube, es war 2 Kilometer vor dem Ziel. Und von daher, man hat auch dann gesehen in den anderen Etappen, wo wir gleich noch zukommen, in der dritten Woche, ja, da waren dann so die Fahrer, die da ein bisschen abgehängt wurden, die waren dann mit mal ganz vorne dabei.
Nächster Tag, schon dann die, das war dann die Etappe, die du meintest, nach Bergamo, genau. Wo es dann im Prinzip von der Topografie her, ich sag mal, ein kann gar nicht hier sehen, welche Kategorie Berg, aber ich sag mal, nach so etwa 80% des Rennens, ein Anstieg, kurze
Abfahrt. Zweite Kategorie und einer dritte Kategorie.
Mhm. Mit einer ganz unschönen Abfahrt dazwischen, wie ich finde, also so, da denkt man immer so, da gehen sie dann aufs Ganze und fass mal zusammen.
Ja, in der, glaube ich, vorletzten Abfahrt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist Quintana gestürzt, aber dann hat man halt ja auch nicht weiter Gas gegeben, der konnte dann wieder ranfahren und dann Favoritengruppe kommt zusammen rein nach Bergamo, dann hoch in die Altstadt durch diese ja zwei oder drei großen Tore. Nibali mit einer Attacke und dann ist aber auf dieser kurzen Abfahrt alles wieder zusammengelaufen und am Ende hat sich Bob Jungels durchgesetzt.
Genau, hat sich dort mal gezeigt oder seines Weißens, war am Ende, da kann man ja schon mal vorweggreifen, der Sieger des Weißen. Doch, weißes Trikot, ne? Beim Giro auch?
Genau.
Des jüngsten, wie soll man sagen, des U23-Siegers sozusagen.
Für die Jünglinge.
Für die Jünglinge. genau, also das U23-Trikot geholt. Und also klar, man hat von Bob Jungels noch nicht, also es ist kein neuer Name, ne? Aber schön für das Team Quickstep, dass er irgendwie mit dieser Rundfahrt, finde ich, also dafür, dass es schon so ein unfassbar starkes Frühjahr hatte. Sie haben die Sprints bestimmt. Sie haben mit Bob Jungels einen sehr, sehr jungen Fahrer, der in der Jungfahrerwertung gewonnen hat. Also es läuft fix insgesamt dieses Jahr ganz gut.
Ja, aber generell muss man sehen, dass es eigentlich die kompletteste Mannschaft im Peloton ist, was jetzt alle Terrains zusammengefasst betrifft. Aber wenn man natürlich zum Beispiel die Rundfahrten nimmt, dann rauspickt, dann wäre wieder ein Team Sky höher einzuordnen. Aber Quickstep ist einfach in der Breite, was Sprints, Hügel oder auch so Kopfsteinpflaster anbetrifft. Ja, das Team, das wirklich da die besten Fahrer hat. Das hat man auch beim Giro wieder gesehen, mit den vielen Etappensiegen.
Wie hat mein Kollege das bezeichnet? Die sind halt kein One-Trick-Pony, ne? Die können alles. Während bei Sky halt, ne, sie können es eins und das können sie gut, aber der Rest, da hapert's halt. Ja, Bob Jungels in diesem, ich sag mal, im Sprint der Favoriten, das sich abgeschossen. Auch Adam Yates, der ja später auch in der Jungwertung auf, ich glaube, dem zweiten Rang dann gelandet ist, auch ein sehr junger, guter Fahrer vom Orica, der mit dabei war. Puh, mehr geht's zu der Etappe also auch gar nicht zu sagen. Hatte Quintanas, ich muss, was ich vielleicht mal zur Erklärung damit zunehmen, ich habe ab dieser Etappe bis zu der Sonntags, also bis zum Zeitfahren dann, nicht mehr so wirklich Bilder gesehen, weil ich das Italienisch nicht mächtig ist, mir das Italienisch, abgesehen davon, dass wir gar keinen Fernseher, wir hatten in den ganzen Unterkunft, also überall, nirgendwo einen Fernseher.
Aha.
Und ich konnte, also es war so ein bisschen hippiesk und ich konnte, also dann auf einem kleinen Tablet wollte ich es mir auch nicht anschauen, also deswegen habe ich da nur nachlesen können, was ja auch mal eine interessante Erfahrung war. Ich habe nirgends was gelesen, dass Quintanas Sturz hatte jetzt aber keine längerfristigen Folgen, oder? Also mal abgesehen vom Kopf.
Halt blöd, hat sich in einer Rechtskurve versteuert und ist dann so, ja, kurz vor einer Leitplanke hingefallen, also zum Glück nicht unter der Leitplanke durchgeschlittert. Hat sich aber, denke ich, nicht so viel getan. Hinterher hat man gesagt, auf der nächsten Etappe, er leidet noch unter diesen Sturzfolgen. Aber so wie er dann gefahren ist, ja, da gab es dann schon andere Gründe für sein Abschneiden.
Also er ist nicht unter der Leitplanke gerade drunter hergegangen. Alles gut gegangen. So, dann kam, das war dann der 23. Das war dann schon der Montag.
Nach dem Ruhetag.
Der Dienstag nach dem Ruhetag. Und ich hatte im Urlaub zumindest einen sehr vielfältig und breit aufgestellt sportlichen Freund dabei. Der meinte dann auch, wann geht's denn jetzt noch richtig los? Und ich habe frug er mich am Montag und dann meinte ich, warte mal bis morgen. Und das war dann so, im Basketball nennt man es, glaube ich, die Crunch-Time, oder? Also dann, da das ab Montag ging es um alles und nichts. Leben oder Tod, sterben oder gewinnen,
ja,
sozusagen.
Ja, Radsport, die Königsetappe.
Ja, das Stiftser Joch. Du standest wo?
Also ich war ja selbst dort und ich war so am Stiftser Joch, genau an der Abzweigung zum Umbreilpass, also 3 Kilometer vor der Passhöhe am Stiftser Joch. Mhm. Ja, und habe die Fahrer dann bei der ersten Überfahrt dort beobachten können. Das war ganz spannende Rennsituation, weil man muss sich das so vorstellen, von da, wo man da so 3 Kilometer vor dem Gipfel steht, ist es wie in so einem Naturstadion. Also man kann dort ganz, ganz weit ins Tal gucken und die Fahrer schon so aus 5-6 Kilometern Entfernung beobachten, wenn man Fernglas dabei hatte.
Hast du
was
so?
Ich leider nicht.
Okay.
Hatte ich leider nicht. Aber ganz viele der Kollegen neben mir, und da durfte ich dann auch einmal so bei meinem Nachbarn sozusagen durchgucken, was da passiert. Ja, aber es war dann eine kleine Spitzengruppe, aber alles mit relativ knappen Abständen. Und an dem Tag hat man schon gesehen, Movistar auf Großoffensive ausgelegt. Ja, die hatten vorne, glaube ich, 3 Mann platziert und dann danach die Favoritengruppe. Da habe ich dann auch mal so ein bisschen in die Gesichter der Fahrer gucken können. Und ja, Quintana, die Sphinx, wie er ist, keine Miene verzogen. Und der Rest, ja, da hat man schon gesehen, dass an dem Tag ja, wirklich alle am Leiden sind. Also da hat man schon gemerkt, da konnte keiner mehr so groß zu setzen. Ja, und bei der zweiten Überfahrt, da war ich leider nicht mehr da. Das Problem war, ich hatte nur ein Leihfahrrad und das musste ich bis 20 Uhr zurückgeben.
Oh Gott, wie ärgerlich.
Und ansonsten hätte ich das nämlich nicht mehr zurück nach Meran geschafft. Und hab dann aber später, also ich war dann noch ein Stückchen da und dann hieß es an der Strecke schon irgendwie, habe ich dann mal bei dem Nachbarn gefragt, wie denn die Situation im Rennen ist. Dann hat er halt gesagt, Nibali und Quintana haben das rosa Trikot abgehängt. Habe ich mir so gedacht, wie, die waren doch gerade bei der Auffahrt noch beieinander.
Ja.
Wie kann denn das passieren? Ja, aber der hatte halt sein komisches Radio da, aber hat das auch nicht so wirklich gecheckt, wie das dann passiert ist. Genau. Also ich habe dann, wie gesagt, bin dann zurückgefahren, den Stelvio auch dann wieder runter und habe die Etappe dann nachher im Hotel komplett angeschaut und ja. Wie gesagt, zu diesen Beweggründen, ja, also es war eine Szene, die
sehr menschlich.
Eine Szene, die in die Geschichte des Radsports eingegangen ist, weil sowas hat man wohl auch noch nie gesehen, dass also das rosa Trikot ist kurz nach der Abfahrt vom Stifter Joch angehalten am Straßenrand und musste dort ja einem dringenden menschlichen Bedürfnis nachgehen und da hat man nur gesehen, was macht der denn da, zieht sich das rosa Trikot aus, aber da muss man auch die TV-Regie in dem Moment mal loben, ja, der hat gezeigt, wie das Trikot auszieht und so weit, dass alle erkennen,
was passiert,
was der jetzt macht, aber dann war die Kamera sofort weg. Ja, und Dumoulin hat dann dadurch ja halt den Anschluss an die anderen verpasst, man hat erst noch so ein bisschen gewartet, aber natürlich, das Rennen war in vollem Gange und dann ja, ist er nicht mehr rangekommen.
Habe ich mich aber auch gefragt. Also wie gesagt, ne, ich habe nur den Text gelesen und daraus sich, ne, das ist nochmal was anderes. Also ich kam mir auch so ein bisschen vor wie so Radsport vor 100 Jahren, ne, wo man es am nächsten Tag dann in der Zeitung vielleicht gelesen hat. Das hatte ich abends im Hotel und in der Wohnung danach gelesen. War es richtig, dass sie da weitergefahren sind einfach, oder hätte es nicht einfach, also ne, hätte ein Armstrong früher, hätte er sowas gemacht und die anderen wären weitergefahren. Ich glaube, der wäre mit Schaum vorm Mund, hätte der die am nächsten Tag alle miteinander aufgefressen. War das so eine Situation, wo sie gegen so dieses ungeschriebene Gesetz verstoßen haben, oder war es einfach so, also das war so eine Überlegung, die ich zu dem Zeitpunkt...
Naja, meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil es ist ja sozusagen eine menschliche Schwäche. Also es ist ja jetzt kein technischer Defekt, der ihn irgendwie unglücklich, unberechtigterweise irgendwie trifft oder ein Sturz. Nee, der ist einfach, ja, hat selbst angehalten und musste da seinem Bedürfnis nachkommen. Und ja, also für mich ist es einfach einfach eine Schwäche, weil ein anderer Fahrer macht es ja nicht im Rennen. Also es geht ja keiner mal eben sonst im rosa Trikot an den Straßenrand und
Ich guck gerade noch mal. Ich sehe es. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Sozusagen. Ja. Also das sieht ja schon spektakulär aus.
Aber das Problem ist ja auch der Zeitpunkt, an dem Tom Dumoulin das gemacht hat. Hätte er das in der Abfahrt vom Stifter Joch oder im Aufstieg noch gemacht, das wäre die beste Alternative gewesen, im Aufstieg, da hätten die anderen mit Sicherheit gewartet oder beziehungsweise das Tempo so rausgenommen, dass du als rosa Trikot wieder hättest aufschließen können. Aber natürlich, das war ja halt kurz vor Beginn des Anstiegs des Umrail-Passes, ja, und da war das Rennen ja schon voll im Gange und da nochmal rauszunehmen und komplett zu warten, na, das ist echt schwierig.
Würde mich mal interessieren, wie die anderen, wie unsere Hörer darüber denken. Wenn er nicht gewonnen hätte, anders oder anders angefangen. Ich glaube, wenn, wie drücke ich mich jetzt am besten aus? Ich glaube, hätte jemand anderes dann später das Rennen gewonnen, hätten diesem Sieg immer angehaftet, der hat nur gewonnen, weil Dumoulin aus Dixie ist. Glaube ich. Also zumindest sind bei mir.
Ja, aber man hat ja auch zum Beispiel andere Alternativen für diese Situation diskutiert. Also wir kennen ja alle
die Geschichte.
1997 diese Geschichte.
Wo aber auch niemand, also ist die verbrieft oder ist das so eine Urban Legend? Kurz gesagt, Jan Ulrich und die Kappe von Andreas Kappes.
Ja, aber ja gut, ich denke, das wird kein Einzelfall gewesen sein. Also da wird sicher schon andere Leute gegeben haben, die dann eine andere Alternative
andere Lösung
gewählt
hatten.
Haben. Aber es kann ja zum Beispiel nicht so schlimm gewesen sein.
Wenn es so schnell ging.
Gorka, es gab ja viele Fahrer, die dann noch lange am Hinterrad von Tom Dumoulin ausgehalten haben in dem Anstieg.
Ja, also hüllen wir den Mantel des Schweigens über die Fäkalgeschichte. Nibali hat an dem Tag wahrscheinlich das Einzigste gemacht, wie er für sich den Giro einigermaßen noch, ja, wie soll man sagen, positiv labeln kann. Er hat die Königsetappe zum Stifter Joch gewonnen. Ich glaube, die Klimakopi, war die auch an dem Tag?
Genau, die war ja auf dem Stifter Joch. Und ja, wie gesagt, als das Rennen dann im vollen Gange war, war das dann ganz spannend. Quintana, da haben alle den Angriff erwartet, weil er ja auch zunächst drei Mann vorne hatte. Aber der Angriff kam nicht und dann verging Kilometer um Kilometer am Umrail-Pass auch. Ja, und Mikel Landa, der war vorne und hatte schon so den Etappensieg eigentlich in Sicht. Kam halt irgendwann kurz vor der Kuppe Nibali mit zwei Attacken und da hat man dann schon gesehen, dass Quintana wirklich nicht den besten Tag hatte. Also der ist wirklich, konnte zwar mitfahren, aber hat dann in dem Moment schon gelitten. Und dann natürlich oben raus kamen dann Zaccarin und Pozzo Vivo wieder ran. Aber natürlich, was viele nicht berücksichtigt haben, Pozzo Vivo wurde, was man in den TV-Bildern auch sehen kann, auf der Kuppe benachteiligt, weil Zaccarin, der ist ganz knapp zwischen zwei Motorrädern durch, hat den Anschluss zu Quintana und Nibali gerade noch geschafft und Pozzo Vivo kam da halt nicht mehr durch und ist somit die ganze Abfahrt eigentlich nur hinterhergefahren. Aber um es dann zusammenzufassen, in der Abfahrt ist Nibali da nach vorne die 10 Sekunden gut gefahren zu Landa und Quintana musste dann halt konnte dann halt nicht mehr mithalten und im Zielort in Bormio, da gab es so eine total verwinkelte Anfahrt, also das habe ich wirklich noch eigentlich nicht gesehen bei einer Grand Tour, dass man so viele Kurven in ein Finale einbaut, also wirklich Wahnsinn. Und Landa hat dann einen Fehler gemacht, den er, glaube ich, zwei Tage später nochmal gemacht hat. Er hat einfach die letzte Kurve völlig falsch angesteuert, sodass Nibali dann die Innenbahn hatte und den Zweiersprint gegen ihn da gewinnen konnte. Aber an dem Tag hat man gesehen, was ich vorhin gesagt habe, dass auf so einer Etappe ganz andere Fahrer dafür prädestiniert sind, die vorne zu beenden, weil zwei ganz, ganz schwere Berge vorher da drin waren.
Und ich hatte auch noch, wie gesagt, ne, gelesen dann so, oder dachte mir so, wenn man nur so Ergebnislisten sieht, ne, dann wirkt das ja auch alles viel ein bisschen anders. Ne? Ich dachte mir so, okay, Quintana eigentlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, so eine Art Verlierer des Tages, aber eigentlich auch ein Gewinner. Ne?
Ja,
weil
man
hätte, muss sagen, was mich wundert, ist, dass er diese Attacken gefahren ist, weil ich glaube, an Quintanas Stelle wäre ja das Vernünftigste gewesen, weil, jetzt mal im Ernst, ne, den Etappensieg an dem Tag, der kann ihm ja im Sinne der Gesamtwertung fast egal sein. Klar, hat er dann vielleicht was Schönes in der Tasche, aber grundsätzlich an so einem Tag, wo er jetzt, ne, mitkriegt, Dumoulin auf einmal 2 Minuten hinter mir, okay, jetzt ist der Tag, jetzt ist der Zeitpunkt, ich muss keine Attacken fahren, ich muss nicht irgendwelche Tempoverschärfungen von einem Dumoulin mitgehen oder muss ihn nicht abhängen, sondern ich kann ganz entspannt, nicht entspannt, aber ich kann so wie ein Froome es macht, ne? Ich kann mein Tempo fahren, ne? Und dass er dann trotzdem attackiert, halte das in dem Moment mal auch für so eine taktische.
Ja, aber an dem Tag hat er eigentlich gar nicht selber angegriffen. Okay, er ist nur mit den anderen mitgefahren, beziehungsweise hat mit dem Tempo gefahren, aber an dem Tag muss man ja im Nachhinein doch konstatieren, dass da Movistar sich ziemlich einen in den Schuh gefahren hat und eigentlich einen taktischen Fehler gemacht hat.
Aber
also der Quintana, der hätte einfach am Stelvio rausknallen müssen kurz vor der Kuppe, da hat er nämlich noch seine Helfer vorne gehabt und dann hätte er wirklich eine Riesenchance gehabt, viel, viel Zeit gut zu machen, weil mit den Leuten vorne in der Abfahrt und auf dem Flachstück, das wäre super gelaufen. Auch wenn Quintana nicht den besten Tag gehabt hätte.
Ja. Und wir hatten noch das taktische Verhalten von den Movies in der ersten Woche gelobt. Erinnerst du dich? Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir uns gefragt haben, ja, was ist denn mit den Movies los? Die treffen taktisch kluge Entscheidungen. Was ist denn da passiert?
Ja, aber das ist...
Aber also es reicht halt nicht für eine Grand-Tour bei denen.
Musst dir die Etappe wirklich nochmal den letzten Aufstieg im wirklich angucken und dann wirklich extrem, wie die Fahrer da alle gelitten haben, weil die Etappe also für eine Grand Tour extrem, extrem, extrem hart. Und wenn man es auch selbst mal, also ich bin ja den Selbstlauf des Stift Zajoch hochgefahren und es ist einfach brutal hart von diese 25 Kilometer Anstieg und mit diesen 48 Kehren.
Ich bin es ja auch schon hochgefahren und ich habe mich noch nie, also es war einer der wenigen Momente in meinem Radlerleben, wo ich überlegt habe, wie ich mein Tacho manipulieren kann, dass ich erzählen kann, ich wäre oben gewesen und war nicht oben. Und zwischendurch gab es eine Verpflegungsstation, das war so ein radfreier Tag und da gab es nur warmen Tee. Das war schön, bei 35 Grad Außentemperatur.
Ja, und vor allem also sie sind das ja auch runtergefahren über diese 48 Kehren nach Prato und die Straße ist also sowas von in einem schlechten Zustand, also es ist wirklich teilweise sehr, sehr gefährlich, da runterzufahren und was die Fahrer da an Risiken auf sich nehmen, das ist echt Wahnsinn, aber es sind ja auch halt richtige Könner.
Ja, kann ich aber auch für Süditalien bestätigen, also ich war mehrfach kurz vorm Achsenbruch. Und auch da war nicht, also ich habe ja vorher, hat man mir gesagt, hier, wir vermieten keine Rennräder hier in der Gegend, weil die Straßen sind einfach nicht gemacht zum Rennradfahren. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin fast froh, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, weil hätte ich eins gekriegt, hätte ich natürlich gemacht. Und so manche Abfahrt oder so manche Straße, die wir runtergefahren sind, ich weiß nicht, ob ich da gerne mit dem Rennrad schnell runtergefahren wäre. Wenn da mal nach einer Kurve auf einmal ein, wie soll man sagen, Gullideckel großes Loch in der Straße ist. Das kann ja auch unschön ausgehen. Gesamtklassement wurde an dem Tag natürlich ziemlich nicht durcheinander gewürfelt, aber es veränderte sich. Es
rückte alles eher zusammen. Ja. Aber zum Beispiel ja, Thibaut Pinot nach dem Ruhetag, wie beim Zeitfahren, wieder auf dem falschen Fuß erwischt, war da in einer abgehängten Gruppe mit Bauke Mollema und hat da an dem Tag ja auch viel Zeit verloren und letzten Endes viel Zeit, die ihm am Ende gefehlt hat.
Und Mollema auch zu dem Zeitpunkt, war es an dem Tag, an dem er so viel verloren hat, aber Mollema definitiv zu dem, also ein paar Tage vorher noch auf dem dritten Platz, nach dieser Etappe nur noch in Anführungszeichen Platz 7, war auch schon lange weg. Und Dumoulin hatte dann nur noch eine halbe Minute auf Quintana Vorsprung vor Nibali. Pinot spielte aus meiner Perspektive zu dem Zeitpunkt schon keine große Rolle mehr. Zakarin, Pozzovivo, Mollema und Jungels und Krüsweg, der auch eigentlich dann weg vom Fenster war. Am nächsten Tag ging es dann im Grunde genommen, ich will nicht sagen, ein Ruhetag für die Klassementfahrer, weil auch da hätte man eigentlich ja von Anfang, also man hätte auch direkt attackieren können und wäre eine taktische Maßnahme gewesen, aber die waren, glaube ich, alle bereit, oder? Nach dem Tag davor.
Ja, die waren alle ziemlich da angeschlagen und war eigentlich so eine klassische Etappe für eine Gruppe. Ja, und am Anfang gab es dann auch, glaube ich, zwei Mann vorne, die ersten beiden Bergwertungen da an der Spitze des Rennens bestritten haben. Dahinter eine riesige Verfolgergruppe, die dann irgendwann den Anschluss nach vorne geschafft hat. Und im Finale ging es halt ja immer stetig, aber langsam bergauf. Ja. Und es war halt in dieser Gruppe, also es waren, glaube ich, irgendwie 25, 30 Mann, die ganze Zeit ein Pokerspiel. Wer setzt da jetzt den nächsten Nadelstich und welcher könnte durchkommen? Und es war aber ein Team, das mit zwei Fahrern vertreten war, Cannondale Drapac, mit Pierre Rolland und Michael Woods, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und letztlich hat die Attacke von Pierre Rolland zum Erfolg geführt. Und aber, wer wirklich der sage ich mal, Dödel dieser Etappe war, war das Team Emirates. Die hatten nämlich Jan Pollands vorne und zwischendurch war es so, dass Jan Pollands, glaube ich, sogar virtuell im rosa Trikot unterwegs war. Und dann hatte man aber drei Fahrer dabei und dann konnte man sich nicht entscheiden, fahren wir jetzt auf Etappensieg oder wollen wir jetzt Jan Pollands ins rosa Trikot fahren. Dann haben sie zwei Fahrer vorne verschlissen die ganze Zeit und am Ende hatten sie nicht mehr genügend Kräfte, hatten dann Conti noch dabei und ja, Rui Costa ist am Ende wieder nur der zweite Platz geblieben. Und Pollands ist zwar in die Top 10 gekommen, war danach aber nur Zehnter.
Ja, das so viel zum Thema mal richtig ist verkacken. Ja, also dieses Team ist halt irgendwie ein bisschen, also wie soll man sagen?
Ja, aber die fahren schon, also so, also hat man auf dieser Etappe auch wieder gesehen, die, also viele fahren davon sehr gut zusammen, aber so ein Rui Costa, der tanzt da halt so ein bisschen aus der Reihe dann.
Also bisher von diesem Team, wenn man mal so die Team, wie soll man sagen, so die Erfolge dieses Teams von diesem Jahr mal betrachtet, ist halt der Sieg auf der vierten Etappe des Giros bisher so das Einzige, was man eigentlich hervorheben kann, ne? Also wenn man jetzt mal von den Abu Dhabi-Touren und ein Grand Prix-Sieg in Italien, einen in Argentinien, ist da nicht wirklich viel. Und Rui Costa ist mit drei Siegen da so wirklich der Erfolgreichste, ne? Wie man diese Siege einordnen möchte, ne, aufgrund welcher Rennen das waren, das mag jetzt auf einem anderen Blatt stehen. Ne, aber
ja, sie haben schon viele, viele Spitzenplatzierungen aber verbucht schon. Ich glaube, Rui Costa war allein, glaube ich, dreimal Zweiter oder irgendwie bei diesem Giro auf irgendwelchen Etappen. Aber ja, es ist halt so ein bisschen so die, sag ich mal, Anführungs- und Schlusszeichen, die Schusseligkeit des Team Lampres hat sich auch in diesem Team fortgesetzt.
Ja, die bleiben ihrer Linie treu, das kann man ja auch immer positiv sehen. Also, dass sie dabei so weitermachen, wo sie aufgehört haben. Das war jetzt, um es zeitlich nochmal einzuordnen, die Etappe 17 von Tirano nach Canassai?
Ja.
Genau, am Mittwoch. Donnerstag dann auch wieder, ja, so ein Ding, wo man gedacht hat, huiuiui, da möchte ich jetzt nicht in deren Schuhen stecken, von Moena nach St. Ulrich.
Heiligen Ulrich, ja.
Ja, zum Heiligen Ulrich. Wow, und da kam dann Karl aus der Kiste, mit dem man eigentlich nicht, also man hat eigentlich gedacht, okay, irgendwann wird er vielleicht nochmal eine Attacke fahren, aber das ausgerechnet an dem Tag kam TJ van Garderen, hat mich ziemlich gefreut für ihn.
Ja, TJ van Garderen hat am Ende aus einer Spitzengruppe, die sich relativ früh im Rennen gebildet hat, die Etappe gewonnen. Von Anfang an, ja, um es kurz zu erklären, die Etappe ging ja eigentlich nur, sagen wir mal so, 14 Kilometer halbwegs flach daher und dann ging es rauf und runter nur noch. Von Anfang an sehr animiert.
Und wirklich rauf und runter, also ohne irgendwie Flachstücke nochmal da drauf.
Es ja, gab zwei Modi. Wie ein Haifischgebiss einfach, dieses Profil.
Ja, es gab zwei Modi, rauf oder runter. Sonst nichts.
Und ja, es gab von Anfang an viele, viele Attacken, weil halt die großen Favoritenteams an dem Tag die Chance gesehen haben, jemanden in der Gruppe zu platzieren und dann auch weit weg vom Ziel schon was zu probieren. Ja, und Movistar hat es dann wieder geschafft, also wirklich Chapeau, wie die das immer wieder gemacht haben, mehrere Leute in die Gruppe zu schleusen und am Anfang ging dann halt diese Fluchtgruppe weg und ja, da war halt dann die treibende Kraft des Team Sky, wo wirklich Diego Rosa über Kilometer, ich glaube zwei Pässe oder drei Pässe ist der von vorne gefahren und hat hinten die Favoritengruppe, obwohl da ja wohl Orica teilweise Bodenbrett gefahren ist, immer auf ein, zwei Minuten gehalten. Und was ich auch, da gab es eine Szene auf dieser Etappe, die ich so charakterisierend für den Unterschied zwischen den kleinen und den großen Teams finde. Da hat der Diego Rosa in einer Abfahrt seine Regenjacke, seinen Regenschutz ausgezogen und hat den einfach zur Seite an der Straße geworfen und ein Fan hat sich den mitgenommen. Das würde jetzt ein Fahrer, sag ich mal, aus dem Team Bardiani nicht machen.
Ja, klar. Ja, also der Rosa ruft einfach an und sagt, hier, Castelli, schick mir mal schnell eine, der geht an seinen Koffer abends und holt da die andere raus, ne? Ja, das stimmt schon. Und wenn man dran denkt, was so Klamotten ja auch teilweise kosten. Also wenn er das im letzten Jahr gemacht hätte, als sie noch für Rafa fuhren und da mal so ein Shadow-Trikot, das sind dann halt eben 300 Euro vielleicht oder so, zumindest im Verkaufspreis.
Ja, aber beim Budget von über 30 Millionen, da
macht das nichts
fällt aus. Dann so ein Regenschutz eigentlich nicht ins Gewicht. Aber der Fan wird sich sicher gefreut haben, ja, ja, so einen schönen Regenschutz da von Diego Rosa Original jetzt auch selbst tragen zu dürfen. Aber um zurück zu der Etappe zu kommen, ich glaube, es war am Grödner Joch, da kam dann halt die Situation zustande, dass die Favoritengruppe relativ nah an die Ausreißer herangefahren war und dann kam die Attacke von Nairo Quintana kurz vor der Kuppe, sah auch im ersten Moment wie eigentlich immer bei diesem Giro recht gut aus, ist dann vorne zu Amador rangefahren. Und hinten Tom Dumoulin, der hat erstmal nicht reagiert. Irgendwann hat dann Nibali reagiert, ist auch nach vorne gekommen. Und dann aber, ja gut, kurz vor der Kuppe hat Tom Dumoulin dann einmal Gas gegeben und war dann wieder dran an Quintana. Und die haben sich da auch nicht sonderlich gewehrt, Movistar. Weil einfach, ich hatte das Gefühl, in diesem Moment, als Quintana sich angedockt hat bei Amador, da war der Amador schon
drüber.
Sehr, sehr kaputt. Und hat sich vorher auch ein bisschen in dieser Gruppe aufgerieben. Und da habe ich mich dann auch wieder gefragt, hätte das jetzt sein müssen, beziehungsweise ich hätte eigentlich erwartet, dass er in dem Moment, wo Quintana hinten dran ist, einfach Vollschub alles fährt, was er hat. Aber da kam einfach gar nichts.
Vielleicht.
Ja, aber auf der Etappe auch eine Szene, über die viel diskutiert wurde.
Ja.
Nibali hat dann attackiert, ist dann auch rausgefahren, wäre vielleicht auch wieder selbst rangekommen, aber hat sich dann bei Dario Cataldo aus der Astana-Mannschaft angedockt und der hat ihn dann rangefahren an die Quintana-Gruppe.
Ehemaliger Mannschaftskollege. Sind da noch Verbindungen, meinst du? Nee, ne? Also,
ich weiß es nicht. Also das kann natürlich sein, dass man einmal seinem
alten Kumpel
und natürlich auch seinem Landsmann da einfach kurz eine Ablösung fährt. Oder vielleicht will man auch einfach nur einen neuen Vertrag fürs nächste Jahr haben. Also wir haben das vor, glaube ich, 2 Jahren bei der Tour de France da im Col de Croix de Fer gesehen, dass da der Serpa aus der Lampre-Mannschaft für den Quintana auch eine Ablösung gefahren ist.
Ja, und man, vielleicht kennen die sich und sei ihnen gegönnt, ne? Also das mit dem neuen Vertrag, das ist natürlich immer so eine Sache. Was Brot ich esse, das Lied ich singe, aber er hatte im Moment noch Verpflichtungen, ne? Vielleicht hat er sich auch überworfen mit so einem, aber jetzt will man vielleicht auch in eine Ablösung jetzt nicht zu viel reininterpretieren, ne? Also er hat ihnen schon hochgeholfen. Insgesamt aber war diese Etappe, behaupte ich jetzt einfach mal, so, also zwischen Dumoulin und Quintana sind dann wieder sozusagen Hand in Hand ins Ziel gekommen.
Ja, aber im Schlussaufstieg gab es dann natürlich auch noch, also da hat Quintana auch nochmal einen Helfer rausgeschickt, hat dann attackiert, aber es war auch wieder so eine Attacke, wo ich mich dann gefragt habe,
ja,
was ist mit dem Kerl los? Also der fährt irgendwie 50 Meter Vorsprung auf die Gruppe raus, hängt sich bei seinem Helfer rein und kann plötzlich nicht mehr weiterfahren.
Das war halt nicht der Quintana der ersten Woche, ne? Also wo ich hier
nach er hat ja hinterher auch gesagt, nach dem Ende des Giros, dass er auf den 2 Bergetappen mit Fieber unterwegs war.
Ja, und das kann man sich halt nicht vor. Klar, vielleicht will er damit so ein bisschen, weiß man ja nie, ne? Ist das nur eine Entschuldigung? Wird dann eine Entschuldigung gesucht oder was passiert da? Aber
vielleicht
wäre es da.
Vielleicht war er auch einfach zu früh in Form. Weil wenn du dran denkst, wie
genau,
er im Blockhaus noch alle in Grund und Boden gefahren hat und dann, ja, hinten raus wurde es halt immer knapper.
Vielleicht hat er einfach sich gedacht, auch im Hinblick auf die Tour schon, ne, das war immer so bei mir auch im Hinterkopf, vielleicht war sein Peak zu früh und er dachte…
Vielleicht hat er sich auch einfach ein mahnendes Beispiel an Contador vor 2 Jahren genommen. Also der hat den Giro zwar mit Biegen und Brechen noch gewonnen, aber der Mikel Landa und der Fabio Aru, die haben ihn da wirklich in der letzten Woche 3-4 Mal richtig in den roten Bereich gefahren. Und hinterher bei der Tour hat man gesehen, dass er einfach in den entscheidenden Moment nicht mehr zusetzen konnte.
Ich glaube, ich würde eher dann eine These vertreten, dass er zu früh, das klingt für mich sehr plausibel, zu früh fit war. Also ich dachte, okay, in den ersten vielleicht 1,5 Wochen nach dem ersten Zeitfahren hole ich mir nochmal Zeit, habe dann einen guten Vorsprung und dann brauche ich mich nur noch dranhängen, dann ist mein Vorsprung groß genug und dann kann ich nach hinten ein gutes Training fahren, ne, und das muss reichen, damit ich dann Er fängt sozusagen schon an zu regenerieren während des Giros noch. Etwas zugespitzt zugegebenermaßen, aber das ja, hat ja nicht geklappt. Gedacht,
wenn nicht Tom Dumoulin, ich denke, man hat bei Movistar auch damit gerechnet, dass ein Tom Dumoulin irgendwann in der dritten Woche einfach für den Effort, den er in den ersten zwei Wochen geleistet hat, bezahlen wird. Aber hat er zwar auch, wie sich nachher noch herausstellen wird.
Aber nicht aber in dem Maße, ne?
Nicht in dem Maße, wie man es gebraucht hätte.
Ja. Es wird sehr, sehr interessant zu sehen, wie Quintana sich in den ersten Tagen, in der ersten Woche der Tour zeigen wird. Ob er da die noch braucht, um zu wieder in Form zu kommen, und es wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend zu sehen. Machen wir mal weiter mit der Etappe, die dann...
Sollen wir erstmal, also es gab auf der Etappe noch eine...
Habe ich
eine, nicht in der Tageswertung, sondern danach gab es halt eine unglaubliche Polemik, wie ich sie selten vorher irgendwie im Profiradsport über rund um einen Leader und seine Rivalen gesehen habe. Weil im Schlussaufstieg war es so, irgendwann ist Thibaut Pinot, Zakarin und Pozzovivo, die sind da rausgeknallt, haben sich nach vorne abgesetzt, und Quintana, Nibali und Dumoulin, die haben sich belauert die ganze Zeit. Aber Nibali und Quintana haben die Verantwortung komplett dem Dumoulin zugeschoben und haben den immer nur fahren lassen. Und der war halt danach relativ, aufgebracht darüber, dass die beiden sich nicht an der Führungsarbeit beteiligt haben, und hat gesagt, er würde sich freuen, wenn sie ihre Podiumsplatzierung verlieren würden.
Ah, ich erinnere mich, ja. Hat das so Wellen geschlagen? Ich habe, wie gesagt, ne, ich habe alles nur schriftlich so mitgenommen. Und
es
da
hat,
dachte
es
mir,
hat
da
vor
dachte
allem
ich mir
in
so,
Italien fürchterliche Wellen geschlagen, diese Aussage. Okay. Und danach, hat er halt auch dementsprechend den Konter bekommen von seinen Rivalen, vor allem Nibali, der dann gesagt hat, ja, es ist mir relativ egal, was Dumoulin sagt, und er soll ja erst mal lernen, was Karma ist. Und die haben sich dann halt beide relativ gekränkt gefühlt durch diese Aussage, weil es wäre so, als würde ich jetzt zu Cristiano Ronaldo sagen, pass auf, ich erkläre dir, wie du einen Elfmeter schießen musst.
Das ist ein Fußballer, oder? Ja, aber möchte ich jetzt aber auch mit dem Aber versehen. Ne? Ich beschreibe das jetzt mal so, wie ich es jetzt von dir erzählt bekommen habe, und wie ich meine Schlüsse ziehe. Genauso wie ich es dann, wie gesagt, ne, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Wenn er inhaltlich recht hatte mit dem, was er gesagt hat, und rückblickend aus der Position, dass er gewonnen hat, finde ich diese Beschwerde gar nicht so falsch. Dass er da mal gesagt hat, ey, Jungs, wie schaut's aus, und macht da mit oder macht da nicht mit. Und dann zu sagen, ey, wenn die Pfeifen sich nur dranhängen und keine Arbeit leisten und mich für mit meinem rosa Trikot eigentlich die Hauptarbeit machen lassen, es sei denn, Nibali findet noch irgendwo ein Moped, wo er sich dranhängen kann, oder ein Auto, was er ja sonst immer macht, dass den Spruch hätte er vielleicht noch hinten dran fügen können, finde ich nicht, also wenn Nibali in dem Moment von Karma spricht, ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, muss ich sagen. Auch wenn ich eigentlich grundsätzlich Sympathien für ihn habe.
Ja, aber das Problem ist einfach, also das sind ja letzten Endes deren Taktiken, die im Rennen fahren, Movistar und Bahrain. Und wie oft, also denke ich mir zumindest, haben wir uns in den letzten Jahren darüber beschwert, dass der Sechste dem Fünften oder der Sechste dem Siebten im Gesamtklassement hinterherfährt. Und wir dadurch keine Attraktivität zu sehen bekommen. Und jetzt haben die beiden einfach mal den Spieß umgedreht und haben gesagt, wenn du den Giro gewinnen willst, dann musst du da hinterherfahren. Uns ist es egal, wir haben den Giro jeweils schon einmal, Quintana respektive zweimal Nibali, gewonnen. Das Podium für uns spielt eigentlich kaum eine Rolle, wir wollen nur gewinnen, alles andere zählt nicht. Und dann sich als Tom Dumoulin so hinzustellen und zu sagen, ihr beiden habt eigentlich keine Ahnung vom Radsport. Und ich hätte es verstanden, wenn es ein Chris Froome zum Beispiel gemacht hätte, der schon mehrere Grand Touren gewonnen hat.
Okay, ich verstehe deinen Punkt.
Das Standing dafür hat. Aber ein Tom Dumoulin in diesem Moment hat zum einen noch nicht, also finde ich nicht, das Palmarès dafür, diesen beiden Fahrern zu sagen, passt auf, so läuft der Hase. Und Das war ja noch, also ist für mich ja so aberwitzig, er sagt das im rosa Trikot in Italien, wo er wirklich alle gegen sich damit aufbringt. Das war ja also taktisch sehr unklug.
Ja, aber im Nachhinein, was soll's, er hat gewonnen. Ne? Klar, er wird jetzt
aber
nicht
es, der... Aber es hätte ja auch ganz böse ins Auge gehen können, was der nächste Tag gezeigt hat.
Ja, hätte ins Auge gehen können, aber vielleicht ist das auch so... Ne, also es gibt ja auch genug andere Sportler, die mit Provokation der Gegner diese aus dem Konzept bringen oder sie gegen, ne, also am Ende hat er gewonnen, am Ende hat er, ich will nicht sagen, alles richtig gemacht, aber ganz scheiße gelaufen ist es nicht.
Auf der nächsten Etappe, also wenn wir dann gleich weitermachen wollen, also an dem Tag, wie gesagt, kaum große Verschiebung, sage ich jetzt mal in der Gesamtwertung, Pozzo Vivo, Zaccarin, Pinot, die konnten da ja, einiges wieder zurückfahren, sage ich mal. Aber es rückte halt alles vorne weiter zusammen, so ein bisschen. Aber die drei Hauptfavoriten sind sich da eigentlich nicht wirklich näher gekommen. Und dann der nächste Tag war dann die Bergankunft in Biancavallo. Und da gab es eine Situation, ich glaube nach der zweiten Bergwertung war es, da ist selbst, also war dann Tom Dumoulin ins Hintertreffen geraten, weil vorne andere Favoriten vertreten waren und er war in der Abfahrt hinten und dann ist es im Feld hinten halt gerissen und war in der hinteren Gruppe und vorne haben halt Bahrain, Movistar, FDG und auch Katyusha dann natürlich Vollgas gefahren, haben alle ihre Mannschaften eingespannt und dann waren die zwischenzeitlich die Gruppe um Dumoulin so eine Minute zurück. Und also es war wirklich ganz, das war wirklich Radsport pur, so 150 Kilometer so fast oder weit über 100 Kilometer vor dem Ziel. Die Kapitäne schon fast isoliert und die Mannschaft fahren da wirklich Bodenbrett gegeneinander und die waren dann so eine Minute zurück. Aber mit der Hilfe dann von Bauke Mollemas Team, Trek, Team Lotto Jumbo, Steven Kruiswijk und auch Team Orica, um Adam Yates, die konnten dann doch diese Situation noch wieder für den Tom Dumoulin neutralisieren. Aber
Yates Aktien im Spiel waren halt das weiße Trikot, was er noch so ein bisschen im Auge hatte.
Genau. Aber man hat halt an dem Tag gesehen, dass wirklich Movistar und Bahrain auf
die
dieser
waren stinkig.
Aussagen, die waren richtig sauer. Also die haben das wahrgemacht, was sie angekündigt haben, dass Dumoulin dafür bezahlen wird, aber er hat es letzten Endes nicht getan. Und in der Mitte der Etappe lief es dann auch wieder zusammen. Aber was dabei noch ganz, es war auch so ein komisches Ding wieder. Hinterher hat man dann Bilder gesehen, Dumoulin hat gesagt, er war einfach schläfrig oder beziehungsweise hat sich hinten im Feld mit einem Fahrer unterhalten irgendwie in der Abfahrt von einem Pass und das Team Sunweb hat vorne selbst zwar kein hohes Tempo, aber ein bisschen Tempo gemacht, haben aber nicht gesehen, dass ihr Kapitän ganz hinten ist und waren dann sozusagen fast die Auslöser dieser Aktion gegen ihren eigenen Kapitän.
Ja, etwas, was man sonst, also naja, Sunweb ist halt, man darf halt, finde ich, wir haben eine Sache noch gar nicht erwähnt, fällt mir jetzt gerade ein während des Ganzen. Wie wäre es eigentlich gelaufen, wenn er nicht seinen Hauptkapitän oder seinen besten Adjutanten verloren hätte, ne? Also das muss man ja vielleicht auch immer im Hinterkopf behalten, dass Dumoulin ja wirklich seinen Edelhelfer verloren hat und trotzdem das alles so gut überstanden hat. Das muss man ihm, ein bisschen zugute halten.
Stellen wir uns mal vor, er hätte ihn nicht verloren durch diesen Sturz, dann hätte
vielleicht nicht auf Toilette
gemusst. Noch ein anderes, ganz anderes Rennen gegeben, weil dann wäre auch das Team Sky wieder im Rennen gewesen. Mit Darren Thomas und Mikel Landa, die eigentlich die Leidtragenden dieses schweren Sturzes auf dem Weg zum Blockhaus waren. Und die hätten das Rennen natürlich nochmal total verrückt gemacht.
Ja, okay, das sind natürlich viele Unbekannten in der Rechnung, da gebe ich dir auch wiederum recht. Ne, aber man
es war zugleich für ihn Fluch und Segen.
Das stimmt, ja. Ach, wie prosaisch. aber so ist der Radsport, sowas passiert. Und ich finde ja diese Aussagen von Dumoulin, ich komme da immer nochmal zurück drauf, ich finde es nicht so schlimm. Also natürlich dieses Respekt vor der Leistung der anderen und so weiter und als Fahrer andere Fahrer nicht kritisieren und so und alles, was dazu gehört, oder das ist natürlich so, wie soll man sagen, verankert in den Köpfen. Aber ein bisschen Klappern gehört auch zum Lenkrad. Im Gegenteil. Ein bisschen Klappern gehört auch zum Handwerk, muss man vielleicht sagen. Und
Ja, aber selbst früher die, also sage ich jetzt mal, so können sich viele wahrscheinlich schon gar nicht mehr dran erinnern, in den 80ern und 90ern, in dieser, sage ich mal, in den 90ern vor allem anderen Zeit im Radsport, hat es keiner der großen Champions, kein Indurain oder auch später, ja, die ganzen anderen Fahrer, die es da gab, die die Grand Tours gewonnen haben, die haben nie irgendwie unrespektvoll von ihren Gegnern gesprochen. Und von daher war das sozusagen ein Tabu, was er mit dieser Aussage gebrochen hat, und deshalb haben sich auch so viele Leute darüber echauffiert. Aber am Ende, ja gut, die Etappe war ja dann nicht zu Ende. Es lief dann alles an diesem Zweitkategorieberg wieder zusammen. Und vorher war es ganz lustig, da war eine Ausreißergruppe weg, mit, glaube ich, irgendwie 10 Fahrern auch. Und die wurden dann halt Opfer dieser Verfolgungsjagd da zwischen den Spitzenfahrern, wurden dann halt wieder eingeholt an diesem Anstieg. Aber danach gab es dann halt wieder eine Spitzengruppe, und es waren fast identisch wieder die gleichen Ausreißer wie am Anfang der Etappe.
Ja, die waren warm gefahren, ne? So.
Die waren dann wieder vorne, und ja, es war schon eigentlich der übliche Verdächtige, der diesmal die Etappe dann gewonnen hat im Schlussanstieg. Mikel Landa hat es diesmal vermieden, mit einem anderen Fahrer auf die Zielgerade zu kommen, hat sich da vorher abgesetzt und in der Spitzengruppe gewonnen, aber der Schlussanstieg wirklich brutal schwer. Also man hat gesehen, in den ersten, auf den, die, vor allem die ersten Kilometer waren damit bis zu 14% sehr, sehr steil, und da haben halt dann ja die Favoritenmannschaften hohes Tempo anschlagen lassen, und dann hat man schon gesehen, okay, der Tom Dumoulin, der hat wirklich keinen guten Tag, der hing die ganze Zeit nur hinten im Feld. Wurde dann von Simon Geschke da noch ganz formidabel so ein Stückchen den Berg
Gut, dass du
hochgeschleppt.
es erwähnst, ja.
Ja, der hat da wirklich also ein sehr gutes Bein an dem Tag gehabt und ein Meisterstück abgeliefert für seinen Kapitän. Und ja, da hat man schon gesehen, der hat nicht so einen guten Tag. Und da hat man gedacht, ja, wann attackieren denn jetzt die Favoriten endlich? Wann attackieren die? Und dann ist er zurückgefallen, hatte immer so, keine Ahnung, 100 Meter Rückstand auf die Gruppe schon. Wann attackieren die? Es kam einfach keine Attacke. Und dann hat einfach, die waren einfach alle so platt. Und Nibali hat dann irgendwann Pellizotti eingespannt und hat man am TV schon gesehen, mit dem Handzeichen von Nibali hat ihm angedeutet, bitte Piano
Machen.
machen. Ja.
Irgendwo hatte ich auch den Kommentar gelesen in der letzten Woche von irgendeinem Fahrer, wir fahren hier eh noch alle rum wie die Zombies. Also es war wohl sehr, sehr kräfteverschleißend. Auch das.
Es war extrem, ja. Und zum Beispiel, also es gab eigentlich in dieser Steigung von den Favoriten nicht wirklich eine explosive Attacke. Also der Stärkste war dann noch Thibaut Pinot, der sich da ein bisschen hat absetzen können. Aber von Quintana und von Nibali, von denen man eigentlich erwartet hätte, dass sie da zum Großangriff
Weil
rasen würden.
irgendwann, man muss mal, es muss man auch mal sich vor Augen halten, das war die vorletzte, in Anführungszeichen, richtige Etappe.
Genau, ja.
Ne?
Aber ja, die waren halt einfach alle so dermaßen platt, dass da nichts mehr ging. Selbst Quintana, der ist zwar ein paar Mal zur Seite rausgefahren, hat sich die anderen angeguckt, aber selbst hat er einfach an dem Tag nichts mehr zuzusetzen gehabt. Aber er hat ja hinterher gesagt, dadurch bedingt, dass er da Fieber gehabt hat, es wäre eigentlich der Tag gewesen, wo er etwas Ähnliches vorgehabt hätte wie am Blockhaus, nämlich richtig viel Zeit rauszufahren, weil es wäre so ein Anstieg gewesen, der hätte total zu seiner Charakteristik auch gepasst. Aber Tom Dumoulin, wie gesagt,
Hat es einfach
der hat
vieles richtig gemacht.
seinen Rhythmus in dem Maße gefahren, wie er es halt konnte, und hat den Schaden an dem Tag so weit limitiert, dass er zwar das rosa Trikot an Nairo Quintana abgeben musste, aber in der Gesamtwertung noch auf Starkdistanz geblieben ist.
Weil man musste im Hinterkopf behalten, dass ja noch das Zeitfahren kam. Und insofern war eigentlich zu diesem Zeitpunkt Etappe 19 im Gesamtklassement hatte Quintana dann diese 38 Sekunden noch auf Dumoulin vor Vorsprung und man war sich, also es war natürlich jedem klar, 30 Sekunden, 38 Sekunden werde ich reichen. Das heißt, eigentlich die letzten beiden Etappen, beziehungsweise die letzte Etappe und dann das anschließende Zeitfahren war eigentlich nur noch, naja, also man konnte nicht mehr, also wie soll man sagen, Nibali auf 3, man war noch in Schlagdistanz zu Dumoulin, das war klar, auch in Schlagdistanz zu Quintana, also es war eigentlich bis auf Platz, also unter den ersten drei ging noch sehr viel, Pinot mit Platz 4, 53 Sekunden zurück, also Sakharin schon dann deutlich mehr mit 1,20, unter diesen drei war das Podium noch nicht ausgemacht.
Aber so eigentlich ganz umgekehrtes Szenario, wie man es eigentlich bei einer Grand Tour sieht. Normalerweise gehen die Abstände in der dritten Woche ja immer weiter auseinander.
Ja, ja.
Hier sind sie eher zusammengelaufen.
Genau, zusammengelaufen, um dann sozusagen kulminiert an den letzten zwei Tagen dann das große Finale. Und da muss ich sagen, das war auch in der Hinsicht ein sehr toller Giro. Ne? Weil,
aber ja, vielleicht auch mal, also ich fand es ganz gut zu sehen. Vielleicht hat man sich also vor dem, wie sagt man, vor dem Fernsehschirm da ein bisschen geärgert, dass da nicht mehr attackiert wurde im ersten Moment, aber im Nachhinein muss man sagen, ja, vielleicht auch irgendwo ein gutes Zeichen, dass da nicht einfach die Fahrer ja so La Paloma pfeifend im Ziel noch ankommen und da den nächsten Tag wieder volle Attacke reiten können, sondern die sind einfach fertig.
Ja. Ja, das sind halt Menschen, ne? Und die auch durch ihre, ne, die Körper begrenzen sie und da ist auch nicht mehr das, was in vergangenen Jahren vielleicht mal der Fall war, ist nicht mehr so ausgeprägt, dass am nächsten Tag wie völlig frisch wieder an der Startlinie stehen. Zur dann vorletzten Etappe am 27. Mai. Von der Topografie her ein Einser-Kategorie-Berg, also das, was bei der Tour wahrscheinlich dann aus Kategorie gewesen wäre. So etwa nach zwei Kategorie, Dritteln. Ja. Nach etwa zwei Dritteln und dann nochmal ein Anstieg gegen Ende da und dann ein leicht welliges nach Hause fahren. Einzige Taktik konnte doch an dem Tag nur sein, unten in den ersten Anstieg reinknallen bis zum geht nicht mehr und dann Vollgas durch.
Ja, das Problem
dabei war, an Quintanas Stelle, wenn man noch gut Zeit rausmachen möchte.
Das Problem war an dem Tag, die Movistar und auch die Bahrain-Mannschaft, die hatten sich einfach schon so dermaßen verschlissen, dass die das gar nicht mehr umsetzen konnten an dem Tag. Also die hatten nicht mehr die Kräfte dazu. Und zum anderen war der Monte Grappa einfach nicht schwer genug. So doof das auch klingen mag. Also oben raus war das halt ein Rollerberg und man hätte da sehr wohl den Tom Dumoulin in Schwierigkeiten bringen können, aber die Katjuscha-Mannschaft hat es ja zwischenzeitlich auch versucht. Also die haben da wirklich ordentlich reingehalten, aber auch erst, als es dann so bisschen flacher wurde und dann in Richtung Gipfel schon ging. Und Sakharin, der hat da ja keine Attacke richtig gefahren, der hat einfach seine Mannschaft mal voll fahren lassen. Hätten die das vielleicht 5-6 Kilometer unten weitergemacht, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Aber so ist dann halt oben raus alles wieder, ja, zusammengelaufen und ja, so musste dann der letzte Anstieg nach Forza die Entscheidung herbeiführen.
Und da kam es dann dazu, warte mal, was ist, habe ich mich hier verklickt, da kam es dann dazu, dass der eigentlich in vor dieser Etappe vierte Pinot das Ding am Ende abgeschossen hat, Sakharin, Nibali, Quintana und auch da wieder Dumoulin mit leichtem Rückstand auf Quintana, Nibali, Pinot, hat sich also einerseits erst eingefangen, aber andererseits auch so tapfer mitgehalten, dass man zu dem Zeitpunkt, die Quote für Dumoulin wurde nicht geringer, muss man so ausdrücken.
Ja, aber auch auf der Etappe wieder ganz viele Dinge, für viel, viel Diskussionsstoff gesorgt haben. Also in dieser letzten Steigung hat man auch erst wieder so, ja gut, 1-2 Kilometer vergehen, attackiert ewig keiner. Dann hat es Nibali probiert, ist ein Stück weggekommen. Quintana hat das dann irgendwann neutralisiert, man hat gesehen, man kann in Dumoulin vielleicht distanzieren, aber die beiden haben dann auch nicht wirklich gut zusammengearbeitet. Und dann hat halt hinten ein Thibaut Pinot, was ich eigentlich von der FDG letzten Endes auch als taktischen Fehler einschätze, den Reichenbach eingespannt, der die beiden wieder zurückgefahren hat. Wäre der Thibaut Pinot in dem Moment mitgegangen, dann hätte er wirklich bessere Chancen noch gehabt. Der ist dann selbst nachher rausgefahren. Beziehungsweise nochmal mit Quintana und Nibali, aber zuvor waren noch wieder die üblichen beiden Verdächtigen, Zaccarin und Pozzo Vivo, die sie schon ein paar Mal zusammengetan hatten.
Ja.
Ja.
Die gehen auch abends, glaube ich, zusammen essen dann.
die waren vorne weg, nachdem Quintana und Nibali wieder eingeholt wurden. Die sind dann halt nochmal mit Thibaut Pinot nachgesetzt, aber die waren sich halt überhaupt nicht grün. Also die hatten den Tom Dumoulin ja schon abgehängt auf 10, 15 Sekunden immer so und in der Steigung auch schon. Aber die haben einfach nicht richtig zusammengearbeitet. Mhm. Und das Problem war, also ich habe da den Nairo Quintana beim besten Willen, den kann ich da auch nicht verstehen. Da ist da seine, auch wenn er nicht den besten Tag vielleicht hatte, ist da seine Alibi-Führung gefahren. Mhm. Aber er ja, hat auch nicht wirklich ordentlich dazu beigetragen, dass man da wegkommt. Also wäre ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich, nachdem dann diese beiden Gruppen zwischen Pinot und Zaccarin, Nibali, Pozzo Vivo und Quintana zusammengespannt haben, hätte ich als erstes, wäre ich nach vorne gefahren, hätte gesagt, ich verzichte auf den Etappensieg und dafür helft ihr mir, den Vorsprung im Gesamtklassement auszubauen oder wettzumachen. Dafür könnt ihr
du meinst, solche Absprachen gibt es da?
Ja, natürlich. Das ist ja unter den Rennfahrern.
Ach, Quatsch.
Gang und Gäbe. Aber das wäre zum Beispiel sowas gewesen, da verstehe ich ihn nicht. Also in dem Moment muss ich einfach alles dafür geben, dass ich weiter wegkomme von dem. Und hinten, ja, da gab es dann die Benelux-Allianz.
Ja.
Also was der Cataldo in der Etappe nach St. Ulrich für Nibali getan hat, das hat der Bob Jungels in der Etappe doppelt und dreifach für Tom Dumoulin getan.
Ja.
Also der hat, also ja, Wahnsinn. Also der hat dem halb die Lücke zugefahren nach vorne, beziehungsweise Bauke Mollema hat da auch noch mitgeholfen. Mhm. Und ja, gut, die konnten dann halt den Schaden aufgrund der Uneinigkeit vorne limitieren. Und es wäre vielleicht der Giro ein bisschen anders ausgegangen. Hätte sich Quintana in der Situation da anders verhalten in der Spitzengruppe und hätten die anderen ein bisschen besser zusammengearbeitet. Aber es war halt so ein bisschen auch ein Spiegelbild.
Ich erinnere mich, dass, ich weiß nicht mehr, um welchen Fahrer es ging, der sich da so in der Hinsicht geäußert hatte. Gab es nicht mal einen Fahrer, der Quintana schon so eine in Teilen Arroganz und also, wer war es nochmal? Ein Fahrer, der zu einem anderen Team gegangen ist, ein Italiener.
Visconti hatten
Visconti.
Wir doch in der letzten
genau.
Sendung.
Genau. Ja, ich kann nicht mehr auf den Namen, ich bin ein alter Mann. Visconti, ist das vielleicht dann auch ein Teil.
Ich denke, das ist einfach auch
oder unerfahren
taktische Ausbildung.
Ja, das meinte ich. Danke. Darauf wollte ich hinaus. Das hast du jetzt schön formuliert, was bei mir nur als Schwade im Kopf hin und her ging. Ist das mangelndes taktisches Vermögen oder was ist das? Ist es das einfach nur oder ist es auch so ein Nichtwissen um das, was nötig ist, zu gewinnen, im Sinne von Allianzen bilden, also dieses, das Alte und das Schöne des Radsports. Ist es das, was da fehlt? Und kann man das, und kann man das auch, eine Bonusfrage sozusagen, und kann man das lernen noch in dem Alter? Also in der
Ja, natürlich kann man das lernen, weil wenn ich es nicht kann oder wenn Quintana das in dem Moment nicht realisiert, dass er da wirklich die Chance hat, den Giro zu gewinnen, dann muss es doch der Teamchef ihm aus dem Auto sagen.
Ja.
Der muss ihm sagen, was er in dem Moment zu tun hat. Und das ist scheinbar dort auch nicht geschehen. Und ich kann mich dran erinnern, wir haben oft darüber diskutiert, die Tour de France 2015, hätte man bei Movistar mit einer anderen Taktik vielleicht gewinnen können.
Ja.
Aber auch da war es schon so, dass im Prinzip der gleiche Fehler gemacht wurde wie jetzt beim Giro.
Und wir dachten am Anfang schon, dass sie es gelernt haben.
Ja, aber es ist letzten Endes, umso höher ist die Leistung von Tom Dumoulin einzustufen, der im Prinzip mit einer, also ich kann mich nicht daran erinnern oder muss lange zurückdenken, wann ein Fahrer mit einem solch schwachen Team also eine Grand Tour gewonnen hat. Mhm. Weil vor 2 Jahren ist es ihm ja bei der Vuelta schon zum Verhängnis geworden, als da die Astana-Mannschaft ihn noch aus dem roten Trikot gefahren hat. Aber die haben das da auch wirklich taktisch, die haben aus ihrem Fehler beim Giro 2015 gelernt, als sie es gegen Contador mit Landa und Aru vergeigt haben und haben das da wirklich wunderbar eingefädelt. Aber die Movistar-Mannschaft hat es einfach nicht auf die Kette bekommen.
Mhm. Ja, sie machen ja nun da weiter, also sie führen ja nur ihre Tradition weiter, um es mal so auszudrücken. Insofern, was soll man sagen? Ja, das ist schön beschrieben. Sie führen nur ihre Tradition weiter. Eine lange Traditionen sind ja auch was Schönes. Also vor dem letzten Zeitfahren, wo wir dann jetzt angekommen sind, war da nur noch die Frage, also hast du zu irgendeinem Moment gezweifelt, dass Dumoulin dann abschießen wird? Vor dem Zeitfahren noch? Nee, ne? Also nach der letzten Etappe, wenn jetzt nicht irgendwie, ne?
Ja, auf der letzten Etappe, wie gesagt, da gab es diese Situation, als sie dann so 20, 30 Sekunden weg waren. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt holen die vielleicht eine Minute oder mehr raus. Aber es kamen zwei Sachen dazu. Zum einen, dass Quintana das vorne nicht organisiert bekommen hat. Und zum anderen natürlich, wie gesagt, diese Benelux-Allianz, was dann auch letzten Endes auch zu Diskussionen noch geführt hat. Und der Tom Dumoulin hat ja selbst gedacht, also gesagt, ja, ich habe es eigentlich Bauke Mollema und Bob Jungels zu verdanken, dass ich heute dann danach noch die Chance habe, um Rosa zu krämpfen.
Ja, aber sowas gab es auch. Nee, ich meinte eigentlich nach der Etappe, also vor dem Zeitfahren. Hast du da noch, in dem Buch, was ich jetzt ne, immer wieder erwähne, gab es ja schon mal ein Zeitfahren nach Rom, wo am letzten Tag der Giro im Zeitfahren nochmal umentschieden wurde. Und zwar, wer war es? Hilf mir auf die Sprünge. Ein Russe, glaube ich, der gestürzt war.
Menschloch war mal im, genau. Ja. Im rosa Trikot gestürzt, aber
regnischer Tag, Zeitfahren.
Die Luca, der dahinter war, der ist dann auch nicht mehr rangekommen, weil er einfach zu schwach war. Aber 2012 gab es die gleiche Situation eigentlich. Vorletzte Etappe, Joaquim Purito Rodriguez im rosa Trikot.
Ja, aber ich meine, glaube ich, den Menschhoff, ja.
Geht damit ins letzte Zeitfahren, hat aber nur ein geringes Polster auf Ryder Hesjedal, der deutlich bessere Zeitfahrer war und der ihn dann da auch noch abgefangen hat. Und ja, man hat schon erwarten können, dass der Tom Dumoulin das dann gewinnt. Vielleicht nicht mit dem Zeitabstand, den er da im ersten Zeitfahren hat rausholen können, weil dann doch am Ende der Rundfahrt letzten Endes die noch vorhandenen Kraftressourcen entscheidender sind als die pure Zeitfahrqualität. Mhm. Aber er war natürlich der haushohe Favorit.
Ja, das kann man wohl so sagen. Und hat dann das Ding auch verdient gegen den Mann mit den hohen Überschuhen gewonnen. Am Ende noch, hast du auch was er aufgezogen hat, 58,11? Das ist schon ein ordentliches Kettenblatt. Das muss man erstmal rumbringen.
Ja, ich glaube, ein Toni Martin montiert sowas auch öfter mal da an seiner Maschine, aber wer das jetzt letzten Endes von den beiden da besser rumgedrückt bekommt, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Nee, aber das, also ich habe es mir jetzt auch mal dran montiert, werde mal gucken, wie das so funktioniert. bei rund um Köln werde ich da mal schauen.
Schloss Beensberg.
Ja genau, wie ich nach Sand hochkomme, damit, das muss ja machbar sein. Ne? Also so eine 58,23 da hoch muss ja drin sein. Also ich werde sich bis dahin mal auf den einen oder anderen Schokoriegel und dann ist das gar kein Problem. Ja, Zeitfahren war dann ein Triumph, fand ich auch schön. So manche Fahrer haben das ja wirklich, die gewunken und ich finde ja diese Tour, wie heißt es schön, die Tour de Honneur immer, finde ich immer eine schöne Sache für den Abschluss des Ganzen, aber so ein Zeitfahren, was ja eigentlich, also ne, es war ja einerseits schon spannend, andererseits so richtig überrascht, die einzige richtige Überraschung war vielleicht, dass Dumoulin, obwohl er alles gegeben hat, um natürlich sein Giro-Trikot, das rosa Trikot hundertprozentig zu sichern, nicht gewonnen hat. Ne, das war ja dann nochmal so ein bisschen vernemden, hat es dann geholt. War jetzt keine Riesenüberraschung, aber andererseits, ne, muss man ja auch erstmal machen. Und so ein nicht wirklich bis ins letzte Detail spannendes Zeitfahren ist dann ja auch mal ein schöner Abschluss so einer Grand Tour.
Ja, also ich finde so diese Tour d'Honneur oder so, das ist ja alles ganz okay. Aber bis vor ein paar Jahren wurde das ja zum Beispiel bei der Tour de France immer noch so ausgefahren, dass man dann diese Tour d'Honneur hatte und danach immer noch über so 150 Kilometer bis auf die Champs-Élysées. Und das muss nun wirklich nicht sein. Also dass sie da irgendwie, weiß ich nicht, 40 Kilometer lang Champagner trinken und sich irgendwelche Pappnasen aufziehen, das
trägt
dann auch nicht mehr zur Spannung der Etappe bei und ist auch nicht Sinn der Sache. Und so ein Zeitfahren zum Schluss, ja gut, wir haben schon oft gesehen, wie dramatisch das sein kann. Denken wir nur an 1989, als da der Greg LeMond den Laurent Fignon auf den Champs-Élysées noch abgefangen hat. Das hätte auch in diesem Jahr so kommen können, wenn der Vorsprung von Quintana ein bisschen größer gewesen wäre. Mhm. Ja, aber gut, es war eigentlich von vornherein fast schon klar, dass Tom Dumoulin das gewinnen wird. Und man hat ihm ja auch auf den letzten Kilometern gesagt, bloß nichts riskieren, du hast das Ding sicher. Und ja, ja. Dementsprechend hat er vielleicht auch da den Etappensieg gegen seinen Landsmann verloren.
Aber nichtsdestotrotz, ich fand insgesamt, wenn man mal so jetzt das Ganze bewertet, vielleicht noch das Podium oder damit wir den Herrschaften alle Ehre machen. Dumoulin also am Ende 30 Sekunden vor Quintana, wiederum 10 Sekunden dann weiter vor Nibali. Pinot hat es nicht mehr aufs Treppchen geschafft. Hätte ich
ja. Aber es war eigentlich überraschend. Also Thibaut Pinot hat ja in den letzten 2 Jahren riesige Fortschritte im Zeitfahren erzielt, dass er da bei diesem Giro nicht rangekommen ist. Also sowohl im ersten Zeitfahren, da hat man noch gesagt, gut, nach einem Ruhetag, das ist nicht sein Ding, als auch im zweiten Zeitfahren. Ansonsten hätte ich ihm durchaus das Podium oder den Sieg zugetraut, ohne diese 2 schwachen Zeitfahrleistungen.
Ja, vielleicht. Also ich hätte auch nicht gedacht, ehrlich, also so eine Woche vorher noch oder länger vorher, dass Nibali, also hättest du mir gesagt, der fährt aufs Podium, wäre ich nicht unbedingt direkt mitgegangen, um es mal so rum auszudrücken. Ne? Also das am Ende wird ihm der dritte Platz mit Sicherheit nicht viel bedeuten, gehe ich mal von aus. Aber ihn haben oder nicht haben, sind ja auch, ne, also.
Ja, aber ein Fahrer, wo man jetzt sagen muss, im Nachhinein, schade, dass es diesen Sturz auf dem Weg zum Blockhaus gab, ist Mikel Landa. Mhm. Das war für mich der stärkste Fahrer in der dritten Woche. Der wirklich auf allen Bergetappen ganz vorne dabei war, immer wieder in den Fluchtgruppen. Und ja, was der da gezeigt hat, das war schon wirklich allererste Sahne. Und da hätte man dann schon mit spekulieren können, dass für ihn auch das zumindest das Podium drin gewesen wäre ohne diesen Sturz.
Mhm. Wenn man jetzt so auf einer Skala von 1 bis 10, du darfst nur eine Bewertung, also da keine Kriterien oder so, wie viele Punkte gibst du dem Giro für so als Gesamtkunstwerk, als Gesamtbild, als Ganzes?
Was ist das Höchste, die 1 oder die 10?
Die 10 ist das Höchste. Ich notiere mir hier schon mal meine Punktzahl, ja, dass man hinterher keiner sagen kann, ich hätte es dir nachgesagt oder so hier.
Es war eine 8, ja.
8, genau das steht hier auch. Eine 8. Also ich hätte mir das Einzige, was ich zu bemängeln habe oder die Sachen, die ich bemängeln würde, vielleicht bemängeln wir mal abwechselnd. Der Sturz in der ersten Woche, okay, Pech. Ne? Also der hätte, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es sonst noch ausgegangen wäre. Und die Fahrer waren am Ende schon zu platt, um noch wirklich die Spannungen zu erzeugen zu können, die man sich gewünscht hätte. Und das mag ich mit Sicherheit nicht den Fahrern ankreiden. Ich weiß nicht, wo man da was ändern kann, dass das nicht so ist. Ne? Also noch kürzere Etappen, noch ein Ruhetag mehr oder so. Ich weiß nicht. Ne? Ein Pinot wird wahrscheinlich sagen, bloß nicht noch ein Ruhetag. Kann ich jetzt noch nicht mal so sagen, an welcher Stellschraube man da drehen könnte, um da gegebenenfalls, abgesehen von der Drehschraube Doping, was man da machen könnte. Hast du eine Idee oder was?
Also ich hätte mir gewünscht, persönlich, dass man eine dieser Etappen oder vielleicht generell noch eine Etappe mehr mit 2 oder 3 schweren Bergen hintereinander in der zweiten Woche einbaut.
Dass man sozusagen eine von den schweren
Etappen aus der dritten Woche verschiebt. In die zweite Eve zurück, ja. Weil du hast gesehen, also die Fahrer haben auch selbst gesagt, habe ich 1-2 Ausfragen gehört, dass der Giro in den ersten 2 Wochen nicht sonderlich hart war. Weil diese Bergankünfte sowohl in Santuario di Europa als auch am Etna und am Blockhaus, da musstest du halt mal vielleicht 30 Minuten voll in den roten Bereich, aber nicht mehr. Und dazwischen noch eine so eine schwere Bergetappe, das wäre das Einzige, was ich mir gewünscht hätte. Ansonsten war es natürlich ein sehr ausgeglichener Kurs, der für die Sprinter, für die Hügelfahrer, für Baroudeure, als auch für Zeitfahrer und für Kletterer alles geboten hat.
Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich fand es durch und durch
Und wir meckern ja jetzt auf hohem Niveau.
Ja, total.
Wenn ich mir jetzt den Kurs von der Tour de France in diesem Jahr anschaue, dann frage ich mich, wofür der steht. Also der Mauro Vigni, der Giro-Direktor, hat ja in einem Interview gesagt, als allererstes, wenn man so eine Grand Tour entwirft, muss man sich erstmal überlegen, was haben wir für eine Idee, beziehungsweise für was soll diese Grand Tour stehen? Oder nach welchem Motto soll die laufen?
Was in diesem Jahr war halt klar
beim 100. Ja. Giro, es werden die historischen Orte des Giros angesteuert.
Ich wollte sagen, das wurde mir jetzt sozusagen aufs Auge gedrückt, kann man ja schon fast sagen.
Und bei der Tour de France in diesem Jahr ist es halt so, sagen viele jetzt schon, der Kurs ist, ja, was die Streckenführung, die Qualität der Streckenführung angeht, nicht mit dem des Giro d'Italia zu vergleichen.
Wobei man, ich finde aber auch, das muss man auch sagen, wir hatten in den letzten Jahren schöne Tour de France Kurse. Und die können, weißt du, man kann nicht in jedem Jahr einen Galibier, Alpe d'Huez und Mont Ventoux und eine, weiß der Geier, und nochmal im Stifterjoch auch vorbei. Das, ich sehe das ja immer so in größeren Zyklen. Ne? Und da hatten wir schon schöne Veranstaltungen da in Frankreich. Das muss man auch mal so den Franzosen lassen. Und dann mal ein Jahr mit einer Tour, die vielleicht nicht die Höhepunkte im Moment auf dem Papier liefert, die man vielleicht beim Giro jetzt gesehen hat, aber warten wir mal ab. Also, ne, die Tour ist nur so schwer, wie sie durch die Fahrer gemacht wird, um es um wirklich ganz tief in die Kiste zu greifen. Ne, warten wir mal ab, was die aus den Veranstaltungen da, aus den Etappen machen und was dabei rumkommt. Ich bin da ja noch ganz zuversichtlich, dass das was Schönes
soll, wird. Soll den Kuchen nicht essen, bevor er gebacken ist.
Genau. Und das Fell des Bären erst verteilen, wenn er erlegt ist.
So ist es ja.
So, jetzt haben wir wirklich alles. Ja, es war ein schöner Giro. Also kann so weitergehen. Also ich würde mich freuen, wenn wir bei der Tour genauso viel Spaß haben und Spannung haben auch vor allen Dingen. Ne? Also das, was du eben so auf den Punkt gebracht hast, am Ende einer Grand Tour die Abstände geringer werden, als es immer geringer werden, immer die Fahrer immer näher zusammenrücken, hat man selten und das kann sich wiederholen, meiner Hoffnung nach. Ja, wir haben jetzt bewusst mal aufgrund der Zeit und dessen, dass das ja wirklich es sind noch viele Sachen nebenher passiert. Ein Degenkolb hat, glaube ich, mehrfach knapp nicht gewonnen und andere weniger bedeutende Rundfahrten, aber ein Giro 100 Jahre passiert nicht so oft oder 100. Mal wahrscheinlich, ne? 100. Mal oder 100 Jahre? 100. Giro. Verwechsel ich immer wieder. Hatte ich das im Vorgespräch gesagt oder hier in der Sendung schon, dass ich erschüttert war, wie wenig man in Italien davon mitbekommen hat? Ich glaube im Vorgespräch.
Ja.
Also ich hatte mir wenigstens ein bisschen was erhofft, ne? Aber nichts. Auch und ich war auch in Städten, ne? Wo ich dachte dann, also der Chris hat das ja schon mal beschrieben, dass bei der Baskenlandrundfahrt, glaube ich, er in keiner Kneipe oder so irgendwo was das gucken konnte. Ich war mit der Familie unterwegs, aber ich habe jetzt auch nirgendwo irgendetwas gesehen. Ne? Und ich habe aus der Ferne auch auf Messina gucken können. Waren jetzt noch etwa, ich schätze mal, 50, 60 Kilometer Wasser zwischen. Ne? Wollte ich eigentlich rüberschwimmen, aber Messina zum Beispiel zumindest schon mal gesehen.
Nicht schlecht.
Ja, doch, ging. So, heute 1. Juni. Wenn ich mich richtig entsinne, startet die Tour de France ziemlich genau heute in einem Monat.
Mhm.
Die starten am Samstag, 1. Juli.
1. Juli, ja.
Ja. Kommt bei dir schon Tourfieber hoch? Ich muss sagen, bei mir noch nicht so richtig. Es dauert noch irgendwie. Strecke?
Nö, bei mir eigentlich auch bislang gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Also Strecke ist ja jetzt bekannt gegeben worden vor ein paar Tagen, habe ich aber auch noch nicht richtig reingeguckt, würde ich das nochmal machen. Ich weiß auch nicht warum. Also eigentlich sollte Deutschland ja schon jetzt im Tourfieber langsam kommen. Es gibt keine anderen großen
Sport. Ja, Deutschland schon. Also wenn man natürlich sehr auf den deutschen Radsport fokussiert ist, dann kann das wirklich so eine Tour de France werden, wie wir sie, ich glaube, 2015 hatten mit 8 Etappensiegen. Mhm. Also da ist auch in diesem Jahr wieder eine riesige Chance, zum einen zunächst das gelbe Trikot zu erobern und dann auch das Ding wirklich 2-3 Tage zu haben.
Ja, ich meine aber, ich meine das nicht nur in Bezug auf Deutschland im Sinne von die deutschen Radsportler, ja, also die Profis, sondern eher so bezogen auf die deutsche Öffentlichkeit. Ne? Also vermisse ich so ein bisschen. Ich bin gespannt. Wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit übernächstes Wochenende mal nach Düsseldorf fahren. Gibt da im NRW-Forum, glaube ich, eine Ausstellung zur Tour de France, mal vorbeischauen. Dann mal bei der Schicken Mütze ist geplant, mal vorbeizuschauen. Ein Radsportcafé in Düsseldorf. Um mal so ein bisschen zu gucken, wie so die Stimmung da auch in der Stadt ist. Also hier, vielleicht liegt es an Köln, ne? Das ist jetzt so eine gewisse wir haben ja erstmal rund um Köln und dann gucken wir mal weiter. Aber
ist ja viel größer als die Tour de France.
Ja, klar, also ist ja auch vom Namen her schon viel länger, ne? Rund um Köln oder Tour de France, TDF. Ist die größte Veranstaltung. Nee, aber ich bin mal gespannt, wie sich das so in dem kommenden Monat entwickelt. Gab ja auch noch hier die schöne große Diskussion, Jan Ulrich, sportlicher Leiter, rein, wie hast du es mal gesagt, rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, ne, mal kurz für zwei, kann man jetzt mal gewinnen, also wenn ihr sportlicher Leiter bei, wie sagt man das, nee, heißt das sportlicher Leiter, nee, Rennleitung, wenn ihr Rennleiter bei rund um Köln werden wollt, ja, könnt ihr beim Gewinnspiel des Köln Express mitmachen, dann kannst du sozusagen mit Arthur und, weiß nicht, wer sonst noch dabei ist, der Doniken vielleicht, Rennleiter werden. Nicht das Schlechteste.
Das wäre doch mal was.
Nicht das Schlechteste. Nee, ich fahre lieber selber. Wahrscheinlich. Also,
lässt dir nicht fahren.
Ja, genau. Ich lass nicht fahren. Ja, Thomas, das war meine Freude. Ich habe gerade eben die gute Nachricht erfahren, beziehungsweise realisiert, wenn ich das richtig sehe, dass ich sogar, das muss ich jetzt mal ganz leise sagen, dass ich während der Tour de France eine Woche sozusagen, ich muss mal gucken, welche Woche das ist, da nicht so laut sagen, eine Woche sturmfrei habe hier zu Hause. Warte mal, müssen wir gucken. Und zwar, wann haben wir gesagt, fängt die an? Am 1. Juli. Dann haben wir die erste Woche. Und dann die zweite Woche. Ich glaube, ich habe die dritte Woche der Tour de France sturmfrei. Fantastisch, oder? Ich muss nur an dem Wochenende weg. Da können wir jeden Abend eine Sendung aufnehmen. Aber pst, nicht weiter sagen. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns beim Giro. Tut uns leid, dass das letzte, es tut mir leid, weil das ist nicht deine Schuld, Thomas, dass es die letzte Sendung jetzt etwas länger gedauert hat. Der Urlaub musste dazwischen einfach mal sein. Und wie gesagt, in der letzten Tourwoche, da werden wir es euch da heimzahlen dafür. Ja. Danke möchte ich nochmal aussprechen für alle Patreon-Unterstützer, die uns das hier ermöglichen. Zum Beispiel jetzt, ne, also vor gar nicht allzu langer Zeit, vielleicht, man hört es ja, hat der Thomas sein neues Mikrofon deswegen bekommen können und klingt jetzt glockenklar. Und auch alle Spender sonst, insbesondere die Amazon-Geschichte, also dass ihr über unsere Seite bei Amazon bestellt, kostet ja nichts und bringt uns etwas Gutes mit sich. Und da bekommen wir dann immer so mal alle paar Monate von Amazon etwas überwiesen und das tut dann gut und dann kann man ein bisschen, wie heißt das, Auphonic-Stunden kaufen und so. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Thomas. Und ja, wir sprechen ganz schnell bald. Und guck mal dann, was bei der, was ist jetzt? Tour de Suisse ist bald.
Kriterium du Dauphiné ist
Kriterium, auch jetzt ja, Dauphiné de Libéré hieß es doch früher, oder? Was nicht, oder heißt das Kriterium? Naja, ist halt wurscht, ist auch bald, geht es dann
ja. Die Dauphiné-Rundfahrt, ja.
Genau, die Dauphiné-Rundfahrt. Und Contador mit seinem, traditionellen Heranzgehenweise an den Tourstart. Wir werden sehen, wie es läuft. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.